Kapitel 5 aus dem 1. Johannesbrief geben. Und das sind ganz schön viele Verse. Wir haben jetzt nicht geredet, Flo, dass du den Text auf die Wand schmeißt. Die ersten 5. 1. Johannes 5, die ersten 5 Verse. 5. Ich lese schon mal vor, während der Flo noch vorbereitet. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Wie eine ordentliche Predigt, habe ich halt 3 Punkte. Das ist der erste. Das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Der Johannes fängt mit einem ganz einfachen Bekenntnis an. Und das Verrückte ist, wer das nachspricht, Jesus ist Christus. Was ist mit dem? Was passiert mit dem? Dieses Bekenntnis macht die Menschen zu Kinder Gottes. Das ist doch der Wahnsinn. Wer das Bekenntnis glaubend nachspricht, ist ein Kind Gottes. Und vielleicht hat jetzt der eine oder andere von uns ein bisschen Bauchweh. Das haben wir in der Jungschau irgendwie anders gehört. Oder im AP-Glaubenskurs oder in Eidling auf dem Pfingsttreffen. Ich muss doch Jesus als meinen Herrn auch nehmen. Ich muss glauben, dass sein Blut mich von meiner Sünde reingewaschen hat. Ich muss glauben, dass er gestorben, für mich gestorben und auferstanden ist und so weiter und so fort. Und ich muss ihm darum bitten, dass er meine Sünde mir vergibt. Und dann ganz am Ende, dann nimmt er mich auch und dann bin ich bekehrt. Dann darf ich mich ein Bekehrter, darf ich mich bekehrt nennen und dann darf ich mich erst Gottes Kind nennen. Also, der Johannes hat da wohl ein bisschen, wahrscheinlich hat er nicht gut geschlafen oder irgendwas war da, dass er das halt nicht so detailliert geschrieben hat. Wie das denn genau passiert, wenn man sich bekehrt? Wahrscheinlich möchte Paulus so einen Fehler nicht. Paulus ist ja schließlich großer Theologe und der möchte die Fehler nicht. Der möchte da bestimmt alles richtig. Deswegen sagt er in Römer 10, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also es hört sich ein kleines bisschen anders an. Und es sind sogar schon 2 Zeilen. Aber es ist auch immer noch ein bisschen von dem entfernt, was wir in Jungscha, Kivo, Kinderstund und so weiter Sonntagstreff üblicherweise hören. Naja, wahrscheinlich sind die biblischen Autoren einfach ein bisschen vergesslich. Die haben dann wahrscheinlich manchmal das eine oder andere weggelassen, was eigentlich aber dazugehört. Und so einfach wie der Johannes und der Paulus das suchen, so einfach kann das ja unmöglich sein. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass es tatsächlich nicht so einfach ist. Jesus war kaum in den Himmel verschwunden oder kurz nach der Himmelfahrt haben sich die Kirchenväter die Köpfe eingeschlagen. Was ist denn jetzt das Richtige? Was muss ich denn glauben, damit ich mich Gottes Kind nennen darf? Und damit ich in den Himmel komme, damit ich ewiges Leben habe? Was ist es denn? Jahrhundertelang. Danke. Formulierungen, um kleine Sachen. Und wenn wir das Nizänische Glaubensbekenntnis heute durchlesen, ich weiß nicht, ob es im Gemeinschaftsliederbuch abgedruckt ist, im Kirchengesangbuch ist es abgedruckt, da geht es um Formulierungen, um die sich gestritten worden ist, wo wir heute noch nicht mehr mal den Sinn erkennen, warum gestritten worden ist, beziehungsweise wir können es gar nicht mehr richtig durchdringen. Die haben um die Trinität gestritten und gestritten und gestritten und gestritten. Und das musst du glauben, sonst kommst du nicht in den Himmel. Aber selbst die Glaubensbekenntnisse, auf die man sich dann schlussendlich geeinigt hat, das Apostolikum, das Nizänische, selbst das ist doch heutzutage in manchen Kreisen nicht ausreichend, damit man sich Kind Gottes nennen darf, oder? Bis heute wäre den Glaubensbekenntnisse Sache zugefügt, wo man sagt, also das sollst du schon noch machen, bevor du die Gotteskind nennen willst oder nennen darfst. Oder auch ist es die Geistestaufe. Wenn du dir nicht hast, also dann ist es schwierig. Bei der anderen ist es die Schöpfung in sieben Tagen. Also wenn du das nicht glaubst, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Für andere ist es das Verständnis vom tausendjährigen Reich, welche Bedeutung irgendein Reiter hat, egal. Und wieder andere Sache, glaub was du willst, solange du schwul bist, wird es nichts mit dir und dem Himmel. Zurück zu Johannes. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Also der ist Gottes Kind. Ein schlichtes, einfaches, kurzes Glaubensbekenntnis. Und er hat überhaupt kein Bedürfnis, das zu erklären, warum das auch kurz ist. Warum er genau das gewählt hat. Paulus hat ein bisschen was anderes gewählt in dem Bekenntnis, was er für notwendig hält, damit man sich Kind Gottes nennen kann. Er erklärt das nicht, aber er sagt, da ist einer, das ist Jesus. Und der ist entscheidend. Der steht im Mittelpunkt. Das ist die Person, um die es geht. Das ist der Schlüssel zu allem. Und er und nur er steht im Zentrum und muss im Zentrum des Glaubens stehen. Er ist Christus. Das heißt, der von Gott gesandte Retter der Welt. Ja, und ein paar Vers weiter sagt Johannes, es ist Gottes Sohn. Und die Person stellt Johannes in den Mittelpunkt. Und nur die Person rettet. Und nur wenn du dich auf die Person bindest, dann bist du gerettet. Und offensichtlich ist es so, dass man bei dem ersten und allerwichtigsten Schritt in seinem Leben mit Gott und als Gottes Kind nicht alles verstehen muss. Man muss nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Man muss nicht die Sühne-Theologie durchdrungen haben. Ja, und man muss nicht verstehen, was Johannes in der Offenbarung eigentlich erzählt. Man muss es nicht. Der Mensch und Gott Jesus Christus, das ist das Zentrum und das ist das Allerwichtigste. Und wenn du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Messias, dann bist du Gottes Kind. Und für dich gelten dann die ganzen Verheißungen, die in der Bibel über die Menschen ausgesprochen sind, die Kinder Gottes sind. Das Leben in der Dunkelheit, in der Gottesferne, in der Sinnlosigkeit ist vorbei. Gott hat dich erwählt. Gott hat die am Wickel packt. Und lässt die nicht mehr los, für immer und ewig. Und der Tod und das schreckliche Letzte in deinem Leben ist besiegt. Du hast ewiges Leben. Und wenn ihr jetzt in euer Gesichter guckt, denke ich mir, ich glaube, ihr fragt euch gar nicht darüber, oder? Genau. Das ist doch eigentlich die beste Botschaft, die man am suchen kann. Du bist Kind Gottes. Es ist vorbei. Es ist geschafft. Du musst dich nicht mehr ausstrengen. Das Wichtigste in deinem Leben ist schon passiert. Du bist Kind Gottes. Und Gott hat dich fest in der Hand und lässt dich nicht mehr los. Ich möchte aber die Botschaft, die ich euch jetzt gerade weitergeben habe, oder ich möchte euch mal bitten, dass ihr die Botschaft einmal nicht für eure Ohren nehmt, sondern für die viele, viele Menschen, die so ein kurzes Glaubensbekenntnis für sich nehmen. Die sagen, naja, also das, sie verstehen nicht alles, aber dass Jesus mein Herr ist, das glaube ich. Nehmt einmal die Botschaft für die Menschen. Es sind Gottes Kinder, die glauben, dass Jesus der Christus ist. Vielleicht gibt es so noch uns Leute, die sagen, ich verstehe das nicht alles, aber das ist das Wichtigste, das verstehe ich. Mehr brauche ich nicht. Kinder Gottes, unter der Apis, hocken neben dir, links und rechts und vor dir und hinter dir. In Grechel, wie heißt die Gemeinschaft, die bei uns einmal im Monat war? War das die Philadelphia oder war das die Süddeutsche? Ich weiß es nicht mehr genau. Kinder Gottes. Bruder und Schwester, Geschwister im Herrn. Die Landeskirche in Grechel, die evangelische Landeskirche. Wir wissen, wir tun uns ein bisschen schwer mit dem Bekenntnis, dass wir dasselbe glauben. Aber in der Landeskirche gibt es Menschen, die das glauben und Kinder Gottes sind. Ja, und in der katholischen Kirche in Grechel, ich wette mit euch, wir werden Kinder Gottes finden. Und wenn wir weitergucken in Grechel bei den Neuapostolen, ich werde sogar alles verwette, dass wir dort sogar Kinder Gottes finden. Und wenn man dann den Bauch weiterspannt um die ganze Welt, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, die Charismatiker, die Kopte, die, was hat man noch alles aufgeschrieben, die Methodisten, die Pfingster, ich habe jetzt meinen ersten Hahnschen Bruder kennengelernt, Reformierte, Unierte, Evangelikale, Lutherische, Katholike, überall gibt es Menschen, die so ein kurzes Glaubensbekenntnis für sich nehmen und suchen, das Glaube. Kinder Gottes. Und vielleicht sind es viel mehr, gibt es viel mehr Kinder Gottes um uns rum, als wir uns das jemals vorstellen können. Und ist das nicht ein Grund, sich zu fragen, so wie ihr vorher gestrahlt habt, als ihr euch gesagt habt, ihr strahlt gar nicht. Das ist doch erst einmal eine gute Nachricht, dass es Kinder Gottes und dass es so viele Kinder Gottes auf der Welt gibt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht müssen wir tatsächlich auch über unser Glaubensbekenntnis Gedanken machen. Weil wenn du im Himmel deine Wohnung mit dem Methodisten teilen musst, da wirst du dich umgucken. Oder mit dem griechisch-orthodoxen. Oder mit einem, der Weihrauch ganz gut findet. Vielleicht ist es Zeit, sich einmal dort drüber Gedanken zu machen. Gerede, der euch jetzt vorhabe, was sind euch denn für Gesichter gekommen? Während ich das gesagt habe, während ich die Glaubensgemeinschaft aufzählt habe, welche Gesichter sind eigentlich gekommen in Grechel, unter uns, auf der ganzen Welt? Paltet die Gesichter mal im Hinterkopf. Schiebt sie noch nie weg, denn jetzt kommen wir zu denen. Welche Erinnerungen gibt's denn? Waren das schöne Erinnerungen? Waren das blöde Erinnerungen? Habt ihr euch gestritten? Wie gesagt, nicht zu weit wegleiche die Menschen. Jetzt brauchen wir sie. Weil wir jetzt zum zweiten Punkt kommen. All you need is love. Es ist eine alte Kamelle, das ist eine alte Schallplatte. Ja, tatsächlich, von der Beatles, 1967. Also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe schon oft, oder ich habe den Titel schon oft gebraucht in Andachten und Predigten. Aber es trifft ja eigentlich auch zu, zumindest die Überschrift. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Mehr brauchst du nicht. Und der Johannes schreibt in seinem Evangelium, 13. Kapitel, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und auch wenn uns der Johannes in seinem Brief, im 1. Johannesbrief, die Frage nie direkt stellt, es gibt kein einziger Imperativ im Johannesbrief, also eine direkte Aufforderung, du musst lieben. Das gibt's nicht. Also obwohl er die Frage nie stellt, obwohl er uns nie auffordert dazu, ist doch das die eigentliche Frage, die wir uns alle stellen. Wenn wir, also zumindest sehr zusammenhängende Verse aus dem 1. Johannesbrief uns durchlesen. Sehr, vielleicht reicht auch 8 oder 5. Die Frage, die uns dann unweigerlich kommt, ist, lieb ich? Lieb ich genug? Lieb ich richtig? Ist Gott mit mir zufrieden, wie ich das mache? Und ich finde es fies, dass uns die Frage kommt. Und ich finde es auch fies, dass die Bibel Glauben und Lieben immer im Zusammenhang bringt. Oder oft in den Zusammenhang bringt. Dass oft die Liebe Ausdruck für den Glaube ist. Das ist doch fies. Wäre das nicht toll, wenn das so wäre wie im Alten Testament. Okay, du machst irgendeinen Blödsinn, 5 Tauben. Es fällt, du darfst halt nicht zwei unterschiedliche Sachen aussäben und fertig. Das kann jeder erkennen. Ja, das ist ein guter Gottesmensch. Der macht alles richtig. Man hat seine Gebote und Verbote und am Ende vom Tag kann man sich zurücklehnen und kann sagen, gut gemacht heute. Also 80% Minimum. 20% muss ich noch ein bisschen lernen, aber ich war halt nicht so schlecht. Mit Liebe geht es nicht. Es ist unmöglich. Wenn Liebe der Ausdruck des Glaubens ist, kannst du nicht rechnen. Man kann Liebe nicht zählen. Man kann nicht sagen, heute habe ich 7-mal geliebt. Geht nicht. Man kann Liebe nicht messen, dass man arbeits sagt, also heute habe ich zu 57% geliebt. Geht auch nicht. Mit Liebe ist man nie fertig. Man kann nicht sagen, also gestern habe ich 3 Geschwister fertig geliebt. Geht auch nicht. Und manchmal ist Liebe sogar unsichtbar. Man erkennt sie nicht. Man sieht sie nicht. Wenn du zum Beispiel hinten auf die Toilette gehst und dir danach genauso aussicht, wie du neu gehst. Ich finde, das ist ein ziemlich großer Liebeserweis für den, der als nächstes kommt, aber auch für den oder diejenige, die das Klo danach herputzen kann. Und stell dir vor, niemand sieht das, dass du dich so angestrengt hast und die Schüssel wieder sauber gemacht hast. Und das ist der Maßstab. Und das ist das, wo Gott sagt, das verbinde ich mit Glaube. Erwerb, eine Tätigkeit, die man nicht zählen kann, die man nicht wiegen kann, mit der man nie fertig ist. Kein Ehepaar, rund nach 30 Jahren, seid ihr fertig mit der Liebe, seid ihr durch? Gell, geht nicht. Bis zu unserem letzten Atemzug ist das unsere Aufgabe. Ja, und eigentlich wähle mir doch das Gegenteil. Eigentlich wähle mir das alte Modell. Such mir, was ich zu tun habe, Gott. Such mir's doch. Dann mache ich das. Dann kann ich Arbeit suchen, bin fertig. Und dann kann ich auch suchen, wie weit ich vom Ideal entfernt bin. 100% Erfüllung, ja, die ist möglich, zumindest theoretisch. Und jeder außer kann erkennen, ob ich es richtig gemacht habe. Bei Liebe geht's nicht. Jesus kritisiert es bei den Pharisäern, dass die das immer nach außen drohen. Jeder muss sehen, dass sie gläubig sind. Jesus sagt eher das Wort mit den getünchten Gräber. Und sogar Petrus fällt auf die Falle rein. Jesus, ich mach's richtig, aber ich brauche Zoll. Damit ich weiß, wenn ich fertig bin. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 7-mal, oder? Nach 7-mal kann ich suchen, abgehakt, bin fertig. Kann jeder nachzählen. Und Jesus sagt, no. Du bist nie fertig mit der Vergebung oder mit dem Glauben. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Zehnte unter uns Christen so populär. Ich glaube nicht, dass das Gott genau so ausgerechnet hat, dass wir mit 90% von unserem Einkommen auskommen. Glaube ich nicht. Oder dass jeder von uns zufälligerweise 10% übrig hat. Glaube ich auch nicht. Aber 10%, das ist so eine schöne Zahl, da kann man sich danach richten. Man kann am Ende von seinem am Ende vom Monat suchen, den Monat habe ich 10% gegeben. Man kann es abhaken, man hat seine Pflicht erfüllt. Und vielleicht ist oft, sind die 10% öfter lieblos und ungläubig, als dass sie Zeichen der Liebe sind für Gott und für die Geschwister. Liebe kann man nicht messen. Man kann nicht suchen, wo sie aufhängt, wo sie aufhört. Man ist nie fertig. Und man ist vermutlich auch nie, nie, nie zufrieden mit sich selber. Und mir empfinde vielleicht das Liebesgebot, das ja Jesus mehrmals gesagt hat, das man bei Paulus findet, bei Jakobus, bei Johannes und so weiter. Mir empfinde es vielleicht als große Last. Und ich empfehle uns, mal den Spieß umzudrehen und genau das als große Gnade festzustellen und festzuhalten, dass man nicht messen kann, dass man nicht suchen kann. Reinhold, also deine Liebe, kann man nicht als Außenstehender. Ist das nicht eine Gnade, dass man das nicht feststellen kann, wie viel der andere liebt? Wir dürfen jeden doch wieder neu auffangen. Es gibt nicht den Stempel Loser. Den gibt's nicht. Es ist ein Prozess. Liebe ist Wachstum. Liebe ist Lernen. Liebe ist Leben. Und Liebe ist nicht schwarz-weiß. Ist das nicht viel gnädiger als das, was im Alten Testament mit der Gesetze und der Gebote, so wie es im Alten Testament war mit der Gesetze und der Gebote? Und jetzt versteht mir bitte nicht falsch. Liebe ist nicht, naja, jetzt gucken wir mal, vielleicht mal ein bisschen die Hände in Schoß. Das ist Liebe nicht. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist der Wunsch, dass es dem anderen besser geht. Und der Wunsch, dass man es am nächsten doch besser möchte. Ja, und Liebe ist auch die schlechte Laune, wenn man feststellt, ich habe es heute nicht geschafft. Und manchmal ist Liebe auch definitiv anstrengender, als Gebote einzuhalten. Aber ich bin fest Überzeugung, dass Liebe, die Verbindung zwischen Glaube und Liebe, viel gnädiger ist als jedes Gesetz. Und weil über all unsere Anstrengungen steht eben Gottes große Zusage, dass die Liebe eine Frucht ist, die wächst. Wenn der Bauer vor dem Kirschenbaum steht, der kann noch so arg wählen, dass da eine Kirsche rauskommt. Es funktioniert nicht. Die Kirsche wächst einfach. Und im Frühjahr ist sie irgendwann da. Und im Juni können wir sie ernten. Es ist eine Frucht, die Gott in uns wirkt. Ja, und letztlich können wir die Liebe dann auch nicht auf unser Konto verbuchen, wenn es eine Frucht ist. Das ist wie so ein durchlaufender Posten auf Gottes Konto. Der sagt, da hast du ein wenig Liebe. Das läuft dann durch. Und am Ende des Tages nehmen die Menschen, die Liebe von uns empfangen haben, das hoffentlich nicht als Liebeserweis von uns wahr, sondern als Liebeserweis von Gott direkt. Man kann nicht noch viel drüber suchen, über das Verhältnis von Glaube und Liebe. Und der Johannes hat uns jetzt mehrere Kapitel lang immer wieder drauf naugestupst, und jeder, der im letzten Monat oder in der letzten paar Wochen in der Stunde war, hat sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Aber der Johannes hat noch andere Themen, aber Themen, die in dem Zusammenhang stehen. Drittens, und ich mache es jetzt ganz kurz, die Welt überwinden. Er schreibt in Vers 4, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Unser Glaube ist der Welt, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und mit Welt ist natürlich nicht Welt gemeint, das Schöne, wo wir uns drauf raben, wo Gott gesagt hat, alles war gut, sondern Welt ist das Schlechte, das Schlimme, die Lieblosigkeit, die Gottlosigkeit, die Rücksichtslosigkeit, der Krieg und so weiter. Das Verderbe, das ist Welt. Und Johannes sagt, überwunden. Fertig. Dein Glaube hat die Welt überwunden. Das ist Vergangenheit in deinem Leben. Und für uns ist das schon Wirklichkeit geworden. Die Liebe, die Verbindung mit Gott, das ewige Leben, es ist Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die wir oft selber nicht sehen in unserem Leben. Aber für Gott ist real. Gott hat uns in eine andere Wirklichkeit hineinversetzt, so wie der Reinhold vorhin gesagt hat. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das ist was komplett anderes. Und was ist das für eine Befreiung, dass wir schon in der neuen Welt leben und nicht mehr in der alten leben müssen. Amen. Wir beten. Danke, Herr, dass du unsere Erlösung bist und wir uns dein Kind nennen dürfen. Danke für das große, ja, für das größte Geschenk überhaupt. Danke für deinen Geist, der in uns lebt und regiert und der uns liebe lässt und der uns bei dir hält. Amen.